Nein, Märchen sind nicht schön, das müsst ihr mir glauben. Es ist die Hässlichkeit in ihnen erfunden worden. Märchen riechen auch nicht gut. Es ist der Gestank in ihnen erfunden worden. Mit diesen Worten beginnt Michael Köhlmeier sein Märchen vom Rotzristo. Michael Köhlmeier hat viele Begabungen, aber eine seiner leuchtendsten Fähigkeiten ist die Fähigkeit, ergreifende Märchen zu schreiben. Das tut er besonders gern, wenn er im Zug sitzt und durchs Land fährt. In den vergangenen 30 Jahren hat er ungezählte Märchen geschrieben. Über 150 sind jetzt in einem Märchenbuch erschienen. Ein wunderbares Buch mit Illustrationen von Nikolaus Heidelbach. Michael Köhlmeier ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Märchen sind nicht schön. In Märchen ist die Hässlichkeit erfunden worden, schreiben Sie. Und doch haben Sie einmal in einem Interview gesagt, ein Märchen ist wie ein Schmetterling. Wie geht das denn zusammen?
Das Widersprüchliche, auch das Nicht, das man nicht zusammenführt, ist vielleicht auch ein Anzeichen von Märchen. Wenn in diesem Märchen gesagt wird, die Hässlichkeit ist im Märchen erfunden worden, dann meine ich damit, dass im Märchen oft das Gegenteil da ist, also das Gegenstück. Die Realität ist das, was ist, und was ist, das ist in Ordnung, das ist, wie es ist, und das Märchen ist wie ein Gegenentwurf. Und wenn in der Wirklichkeit die Schönheit existiert und so, dann ist das Spiegelbildliche oder das ins Negative gekehrte im Märchen eben die Hässlichkeit. Das Märchen ist auch unter anderem sowas wie der Literatur gewordene Konjunktiv. Es hätte sein können, es könnte sein. Man müsste eigentlich ein Märchen beginnen, nicht mit es war einmal, sondern es hätte einmal gewesen sein können. Und tatsächlich, bei vielen Märchen der Roma und Sinti, die fangen an mit es war einmal, es war nicht einmal, es war doch einmal, es war nicht einmal. Und so also dieses Schwebende zwischen Realität und Fantasie.
Und warum Schmetterling? Warum ist ein Märchen wie ein Schmetterling?
Das habe ich, glaube ich, gesagt, wenn ich mich recht erinnere, um Fragen abzuwehren. Wenn man ein Märchen hört, heute sind wir so erpicht auf Bedeutung, dass wir vor lauter Bedeutungssucht gar nicht mehr schauen, was eigentlich ist, sondern wir wollen wissen, was dahinter ist. Und deshalb sage ich, wenn Sie einen Schmetterling sehen und den schön finden, und ich würde Sie fragen, so, und jetzt sagen, was bedeutet die Schönheit des Schmetterlings? Diese Frage würde Ihnen merkwürdig, absurd vorkommen. Und so halt auch beim Märchen. Die sind einfach. Und die Deutungen sind etwas vollkommen anderes, sind vollkommen willkürlich daneben. Und eine Deutung ist so gut oder so schlecht, wie der Deuter ist. Hat aber letztendlich mit dem Märchen, finde ich, relativ wenig zu tun. Also wenn ich jetzt sage, auf sich wirken lassen, das klingt auch wieder so komisch. Man sollte sie sein lassen, sollte sie betrachten, als wären sie eine Naturschönheit, bei der die Frage, was steckt dahinter, eigentlich sinnlos ist. Vielleicht kommen wir drauf, dass hinter den Märchen gar nichts steckt, dass alles in der Oberfläche enthalten ist. Aber warum sind wir so drauf konditioniert, die Oberfläche zu verachten? Bei Naturschönheiten wie einem Schmetterling tun wir es ja auch nicht. Der ist einfach schön. Oder wie die große Gertrude Stein gesagt hat, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Und fertig. Und wem das nicht genügt, der soll sich nicht um Schönheit bemühen.
Und doch gibt es ja einen gewissen Trend in der Gesellschaft, die Märchen so ein bisschen abtut. Also wenn man salopp sagt, erzähl mir doch jetzt keine Märchen. Wenn man jemanden als Lügner darstellen will, sagt man das gerne. Müssen wir dringend etwas für die Ehrenrettung der Märchen tun, weil viele Leute das als Kinderkram abtun?
Ja, das schon. Und wenn man die Geschichte der Märchen sieht, da ist eine eigentümliche Entwicklung. Ab dem Augenblick, als die Kindheit entdeckt wurde, das ist ja nicht so, dass die Kindheit, was wir heute unter Kindheit uns vorstellen, eine naturgegebene Sache ist, sondern das ist eine Sache der Zivilisation und der Kultur. Ungefähr im 18. Jahrhundert, 17., 18. Jahrhundert, hat man die Periode der Kindheit als eine eigenständige Periode entdeckt. Wenn Sie nach Wien gehen und sich dort Bilder vom Bruegel anschauen, dort sehen Sie, die Kinder, die sehen genau gleich aus wie Erwachsene, sind nur kleiner. Man hatte sogar das Gefühl, hoppla, da hat er sich in der Dimension geirrt, weil die haben die genau selben verhärmten Gesichter, die sehen genau gleich aus, nur sind sie kleiner. Aber dass die Kindheit als etwas Eigenständiges entdeckt wird, ist erst viel später. Und dann hat man diese Kindheit losgelöst eigentlich vom erwachsenen Menschsein und hat aber auch gleichzeitig damit verbunden, auf der einen Seite, auf der positiven Seite, dass man besondere Sorgfalt gegenüber den Kindern hat walten lassen, weil man gesagt hat, die sind noch keine Erwachsene, die sind noch nicht fertig, wir müssen auf sie achten. Und gleichzeitig, aber mit der Achtung, ist auch die Verachtung reingekommen. Die sind noch gar keine fertigen Erwachsenen. Das, was Kinder interessieren, brauchten Erwachsene nicht mehr zu interessieren. Und wenn er sich doch noch dafür interessiert, dann ist er halt nicht ganz durchgebacken. Und daraus ist dann entstanden, dass man den Kindern erstens einmal alle möglichen negativen Eigenschaften angedichtet hat. Auch, dass sie lügen, dass sie nicht unterscheiden können zwischen Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit. Und wenn sie zu jemandem sagen, erzähl mir keine Märchen, dann schwingt ja auch mit, dass man meint, du kannst nicht wirklich unterscheiden zwischen Wahrheit und Erfundenem. Und so ist das Märchen in die negativen Schlagzeilen gekommen, würde ich mal sagen. Die Grimms selber haben ihre Sammlung Kinder- und Hausmärchen genannt. Und in der Romantik ist es halt wieder hochgekommen. Aber gleichzeitig haben natürlich auch die Grimms wiederum, das Widersprüchliche, immer darauf Wert gelegt, zu sagen, dass die Märchen ursprünglich gar nicht für Kinder gewesen sind, sondern das ist etwas, was die Leute sich erzählt haben, vor allen Dingen im Winter, wenn es dunkel war, wenn ich gewusst habe, was ist in der Ecke drin, war eine Kerze da gestanden. Und es hat sowas von der Beichte ein bisschen, eine Symbolik in der Beichte oder heute würde man sagen von der Psychoanalyse. Wenn jemand über sein eigenes Problem nicht direkt sprechen konnte, also er konnte dem Problem nicht direkt in die Augen sehen, dann hat er es indirekt über eine Geschichte getan. Und wenn Sie die Märchen anschauen, also jetzt sagen wir die Grimms, da sind sehr, sehr viele Märchen, die handeln sich um Armut natürlich, aber auch um sexuelle Übergriffe, über das man einfach nicht reden konnte. Und so hat man irgendwie seine Seele gereinigt. Und das ist nun wirklich nicht etwas, was nur die Kinder betrifft.
Haben wir heute auch ein bisschen Angst vor dem rätselhaften, geheimnisvollen? Denn Märchen werden ja auch abgetan, indem man sagt, ja, das ist ja nicht echt, du spinnst ja wohl, mir was von Feen, Teufeln, Engeln und Zwergen zu erklären. Ja, das erzähl mal deinen Kindern, das gibt's doch alles gar nicht.
Es ist ein ganz großes Missverständnis. Also wenn jemand zu mir sagt, also Entschuldigung, es gibt ja keine Feen und keine Teufeln, dann muss ich ihn merkwürdig anschauen und muss sagen, hast du denn geglaubt? Ich glaube das. Glaubt jemand, wenn jemand Märchen erzählt oder erzählt bekommt, tatsächlich das gibt es? Glaubt jemand, wenn an das Rumpelstilzchen, das im Boden reinstampft, dass er bis zum Knie stecken bleibt und das andere Bein sich in der Mitte auseinanderreißt vor lauter Jähzorn? Das sind symbolische Bilder. Mir braucht niemand zu sagen, hör zu, es gibt ja keine Feen und es gibt ja keine Geister. Das braucht mir niemand zu sagen. Also man hat gegen Märchen kein Argument in der Hand, wenn man sagt, also naturwissenschaftlich nachgewiesen ist eine Fee nicht. Naja, das hat man vorher auch gewusst. Aber wir sind in einem naturwissenschaftlichen Zeitalter, das uns trotz aller Skepsis, die wir inzwischen haben, dennoch den Optimismus eingepflanzt hat, dass alles letztendlich erklärbar ist. Alles. Und dann stoßen wir auf eine literarische Form, die nur dadurch lebt, dass in ihrem Kern etwas Rätselhaftes ist. Und dann können wir mit unserem Bewusstsein, alles ist erklärbar, nichts mehr anfangen. Wir können auch mit der Vorstellung, alles erklärbar, auch mit der Musik nichts anfangen. Weil wenn jemand kommt und sagt, jetzt weiß ich, warum Mozarts 40. Symphonie so toll ist, ich habe da die Schwingungen aufgenommen, dann sagt dir jeder, du Entschuldigung, da bist du vollkommen auf dem Holzweg. Du kannst mit einem wissenschaftlichen Erklärungsmodell nicht feststellen, warum Musik schön ist, auch nicht, warum ein Bild, ein Gemälde schön ist. Du kannst Schönheit nicht erklären. Und das ist eine narzisstische Kränkung für die Naturwissenschaften.
Und doch gibt es ja Teufel, Feen und Engel. Jede Nacht lebt man in einer Welt, wenn man seine Träume wahrnimmt, in der all das vorkommt. Das hat doch eine ganz große Bedeutung, muss es doch haben, oder?
Ja, und es gibt ja viele Theorien, die besagen, dass eben ein Urgrund der Märchen, wo das Märchen seine Bilder herbezieht, seine absolut rätselhaften, nicht auflösbaren Bilder, eben die Träume sind. Also Sigmund Freud, der ja versucht hat, auch die Seele in den Bereich des Erklärbaren hinüberzuziehen. Psychoanalyse. Analysieren heißt immer mit dem Verstand, heißt immer mit der Technik einer Naturwissenschaft. Sigmund Freud hat selber auch gesehen, dass natürlich die Märchen und die Träume sehr eng miteinander verwandt sind. Nach Sigmund Freud sind wir dann doch wieder zur Auffassung gekommen, sie lässt sich dann eben halt doch nicht analysieren, wie man, wenn der Motor bei einem Auto nicht mehr funktioniert, geht man in die Werkstatt und der analysiert erstmal und dann kommt er auf den Schaden drauf. Das ist ja unbestritten. Und das hat man natürlich geglaubt. Man hat geglaubt, so, mir stimmt irgendetwas nicht, ich weiß nicht warum, ich fühle mich unwohl. Bringe ich mich selbst zum Psychoanalytiker? Am besten wäre, ich könnte dann wieder weggehen und könnte weiterarbeiten. Aber das geht halt irgendwie nicht. Ich bringe mich dorthin, der soll mich analysieren und soll mich wieder richtig einstellen. Inzwischen wissen wir längst schon, dass das ein Aberglaube ist.
Sind Märchen auch deswegen so faszinierend, weil wir unser ganzes menschliches Leben im Märchen wiederfinden? Trauer, Freude, Elend, Grausamkeit, Glück, Niedertracht. Das kommt alles im Märchen vor. Das können wir alles aus dem Märchen erleben, was uns selbst betrifft und unser ganzes Leben betrifft.
Da gebe ich Ihnen recht, aber muss man hinzufügen, und jetzt komme ich wieder zu dem anfänglich genannten Widersprüchlichen. Das alles begegnet uns im Märchen, aber, und das ist das Merkwürdige, über das es sich lohnt nachzudenken, in einer nicht psychologischen Form, sondern man ist geneigt zu sagen, in einer mythologischen Form, oder man könnte auch sagen, das geht hinüber ins Religiöse. Das ist nicht Psychologie rein, weil es ist auch möglich, dass in einem Märchen die Trauer selber, also eine Allegorie, auftritt oder das Traurigsein an einem Gegenstand sich festmacht, an einem Tier sich festmacht. Das heißt, diese Begriffe, die Sie genannt haben, Traurigkeit, Sehnsucht, Heimweh und so weiter, immer auf die konkrete menschliche Seele bei der anhaften zu lassen, das funktioniert beim Märchen nicht, sondern das löst sich davon ab, schafft dadurch eine Distanz. Beste Beispiel ist die Grausamkeit. Nicht? Viele Eltern sagen, ich kann den Kindern die Märchen der Grimms nicht zumuten, weil das ist so grausam. Finde ich überhaupt gar nicht. Die Grausamkeit, wenn sie sich loslöst von der Psyche und so als solche dasteht, wie es in den Märchen der Fall ist, verkraften die Kinder allemal. Jeder normale, simple Tatort ist viel schlimmer in Wirklichkeit. Und warum? Weil es dort mit einem konkreten Menschen verhaftet ist. Aber wir lernen im Märchen, wenn wir, jetzt habe ich was gesagt, was ich nie sagen wollte, dass wir etwas lernen aus dem Märchen, weil ich der Meinung bin, das sollten wir nicht tun. Aber wir können der Grausamkeit im Märchen in die Augen schauen, weil sie sich abspaltet vom Konkreten. Und das ist ein großer Gewinn, den uns das Märchen gibt, weil es alle diese Dinge, die Sie genannt haben, diese urmenschlichen Dinge, und die Grausamkeit gehört nun mal zum Urmenschlichen dazu, in einem von der jeweiligen ganz konkreten Psyche abgespaltenen Form uns begegnet. Und da können wir sie betrachten und können sie sogar schön finden.
Sie sagten es bereits in den Märchen, ja, die handelnden Personen, die psychologisieren ja gar nicht großartig, die handeln eben. Ich habe mich mal gefragt, woher diese Handelnden im Märchen eigentlich ihr Selbstbewusstsein nehmen. Immer wieder brechen sie doch ins Ungewisse auf, auch in ihren Märchen. Den zweifelnden Helden, der jetzt am Waldesrand sitzen bleibt und sich nicht traut, in den düsteren Wald voller Ungewissheiten, Feen und Zwerge zu gehen, den gibt es im Märchen eigentlich nicht. Die brechen alle immer wieder auf. Warum ist das so?
Manchmal ist gesagt worden, ja, das ist halt eben auch der Beweis dafür, dass Märchen sich abspielen in der Phase des Lebens, so vor der Pubertät. Und die Pubertät ist das, wo das Erwachsensein aufgebrochen wird. Und deshalb als Spiegel dazu oder als Metapher dafür, das Aufbrechen in die Welt hinaus. Das liegt so nahe und hat natürlich die Tendenz, dass man hinterher sagt, so, jetzt weiß ich's. Und gleichzeitig sind wir unbefriedigt, weil das ist nicht so unbedingt in jedem Märchen. Ich weiß es nicht. Sie bringen mich jetzt dazu, eine Deutung zu machen, was ich gar nicht will unbedingt. Aber es ist halt so, auch weil das Märchen so der Konjunktiv zu unserer Realität ist. Es könnte sein. Und der Konjunktiv ist immer ein Aufbrechen. Weil der Konjunktiv, der irreal ist, die Möglichkeitsform, da ziehe ich immer einen Vorhang vor, mache ich auf ein Stück und schaue hinaus in ein Land, das sein könnte, von dem ich nichts weiß. Und wenn ich etwas wissen will, muss ich mich halt aufmachen in dieses Land. Das ist dann mit der Metapher der Reise halt verbunden. Aber ich glaube, einfach sich abzutun und zu sagen, das ist eine vorpubertäre Geschichte, das wäre zu wenig, weil der Konjunktiv hört nicht auf mit der Pubertät. Wir sind so angelegt, dass wir zu allem, was wir sehen, uns eine andere Möglichkeit vorstellen können. Oder mehr oder weniger vorstellen können. Es gibt manche Zeitalter, die sind dem Konjunktiv näher, manche nicht.
Das ist ja auch was Religiöses, so ein Urvertrauen zu haben, nicht? Das geht uns ja im menschlichen Leben auch oft so. Mensch, geh doch einfach los. Geh hinein. Geh hinein wie im Märchen in den finsteren Wald. Du weißt nicht, was dich erwartet. Aber geh erst mal hinein und vertraue dir selbst. Ich finde das eigentlich bewundernswert und beispielhaft, dieses Selbstvertrauen, das Märchenfiguren haben.
Wo ich nicht widersprechen möchte, und trotzdem ist bei den Märchenfiguren etwas Eigenartiges. Die entscheiden sich auf eine fast mechanische Art und Weise. Also auch die Entscheidung, ich tue das jetzt, ist dort auf eine merkwürdige Weise nicht psychologisch begründet, sondern sie werden wie hingestellt. und gehen eine Bahn ab, die ihnen wie vorgegeben ist, oftmals. Könnte man wieder interpretieren und können sagen, ja, im Märchen wird halt Schicksalhaftes dargestellt. Auch da würde ich wieder warnen. Ich würde bei allen Interpretationen beim Märchen warnen, weil die Märchen sagen auf jede Frage ja. Und wenn der eine sagt zum Märchen, bist du eine reine Vorpubertätsgeschichte, dann sagt das Märchen ja. Und wenn ein anderer zum gleichen Märchen sagt, aber du bist doch auch eine Geschichte, die mit der Pubertät gar nichts zu tun hat, sondern erst viel später, dann sagt das Märchen ja. Und einer sagt, du arbeitest doch mit der Symbolik des Religiösen, dann sagt das Märchen ja. Es ist eine stumme Schönheit, die jedem Recht gibt. Und letztlich kommen wir drauf, das kann ja nicht sein. Wenn das sowohl das als auch das als auch das ist, das schließt sich ja gegenseitig aus. Dann wird das Märchen auch drauf sagen, ja. Und das ist das Schöne. Es ist eben diese absolute Rätselhaftigkeit der Oberfläche. Wenn wir uns das nicht mehr bewahren, dann muss ich dazu sagen, es hätte schreckliche Folgen. Und zwar hätte das die Folge, dass wir nicht mehr im Konjunktiv denken können. Nicht mehr im Konjunktiv denken, das sind Roboter.
In Ihren Märchen kommen auch Heilige vor. Also Sie schreiben Märchen über den heiligen Ägidius, die heilige Kümmernis, den heiligen Donatus, über die selige Hemma. Ja, das ist ja schon fast eine kleine Legende. Aurea, sind Heiligenlegenden auch Märchen?
Manchmal wird dann gesagt, so, was schreibst du eigentlich? Sind es Volksmärchen, die du hörst irgendwas und erzählst es auf deine Art weiter? Sind es reine Kunstmärchen, die du erfindest? Und es wird dann eine Unterscheidung getroffen. Hier das Märchen, hier die Sage, dann die Mythe, dann auch die Legende, die Anekdote. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung eine rein akademische ist. Der Leser oder der Zuhörer, aber auch der Erzähler, der kennt nur zwei Kategorien von Geschichten. Gute und schlechte und sonst gar keine. Solche, die mich als Erzähler interessieren und die ich jetzt interessant erzählen kann für die Zuhörer und Zuhörerinnen oder solche nicht. Und Sie werden mir recht geben, es gibt unendlich viele Heiligengeschichten. Manche geben gar nichts her oder wenig. Und wenn sie was hergeben, musst du so viel reinbringen, dass es dann schon wieder zweifelhaft ist. Aber manche geben sehr viel her. Und ich habe einfach ein paar ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, die gibt was her. Der heilige Ägidius, derjenige, der eine solche Selbstzucht betreibt, aber das gleichzeitig auf einer egoistischen Art und Weise, weil er sich dadurch ja das Himmelreich erkaufen will. Das ist mir als eine ungeheuer moderne Figur vorgekommen. Das hat mich interessiert. Also insofern, wenn Sie erwarten, dass ich dann auch einen katholischen Heiligenhimmel eröffne, dann würde ich Ihnen sagen, ja, soweit die halt mich interessieren. Aber wenn Heiligengeschichten da sind, die mich nicht interessieren, dann halt nicht. Es sind viele Geschichten drin, die ich übernommen habe. Aber ich glaube, ich keine Geschichte dabei, wo nicht mindestens 50% von mir kommen. Es sind viele Geschichten, die 100% von mir kommen. Aber ein Erzähler ist nicht unbedingt immer nur einer, der ausschließlich 100% alles erfindet. Wenn man aus der Literatur alle Bücher herausnehmen würde, die auf keine andere Geschichten zurückzuführen ist, dann wären die Regale sehr, sehr leer. Ich übernehme sie und erzähle. Manche erzähle ich zu 100% neu, bei manchen übernehme ich halt.
Das merkt man den Geschichten an, zum Beispiel, wenn man das nachliest. Ich habe das gemacht, liest erst ihre Geschichte von der heiligen Kümmernis und dann liest man nochmal das, was überliefert ist. Dann sind schon sehr, sehr viele Übereinstimmungen vorhanden, obwohl sie das wieder durch die Sprache allein in einen ganz neuen Kontext stellen oder auch durch ein paar einleitende Sätze. Da findet sich einmal ein Zitat: Inzwischen sind uns die Heiligen ja so ziemlich egal, außer sie haben eine lustige oder besonders tragische, auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte im Rucksack ihres Lebens. Das findet sich dann auch in ihren Märchen. Also dieser alte Stoff einfach mal ganz neu gedreht und gewendet und in einer anderen Sprache erzählt.
Bei der heiligen Kümmernis ist es so, da ist die Geschichte schon so interessant von vornherein. Das sind so viele Sachen, wo man sagen würde, pass mal auf, ich muss dir was erzählen, was Unglaubliches. Ich habe in meiner Kindheit in Bregenz, gibt es eine Kapelle, die Siechenkapelle hieß die. Ich war ja sehr katholisch, bin ich sehr katholisch erzogen worden. Ich war mit meinem Vater mal drin und habe mir gedacht, also was hier, das ist pure Gotteslästerung. Als Kind habe ich mir gedacht, das gibt's nicht. Da wird eine Frau am Kreuz gezeigt, die einen Bart hat. Und das ist eben die Legende von der heiligen Kümmernis, das ist ja schon unglaublich interessant, weil es nämlich tatsächlich im Kern was subversiv Gotteslästerliches hat. Da muss man nicht viel ändern und dennoch erzähle ich diese Geschichte. Das heißt, es gibt ja kein Original, die ist immer weitererzählt worden, immer weitererzählt. Was heißt weitererzählen? Weitererzählen heißt, es ist einer da, der unseriös ist, der kein Archivar ist, der nicht sagt, kein Jota da verändern worden, sondern dessen Unseriosität darin besteht, dass er sagt, wunderbar, das ist eine Geschichte, die passt mir in meinen Mund rein. Und hinterher hat die Geschichte genau diese Form, wie sie im Mund zurechtgeknetet worden ist, und zwar in diesem Speziellen. Der Erzähler hat ihr eine ganz persönliche Farbe gegeben. Aber es ist eine Geschichte, die man kennt. Bei der Heiligen Kümmernis ist es so. Ich musste inhaltlich nicht arg viel ändern, aber im Erzählduktus, im Sound und so weiter ist sehr viel verändert. Wenn ich ein Beispiel aus der Musik nehme, Sie können ehrlich sagen, bitte bring mir doch eine Improvisation von La Paloma. Es gibt unzählige Interpretationen von La Paloma und viele sind vollkommen anders. Es gibt welche, die sind in Moll. Es gibt welche, die sind als Jazznummer, welche, die sind als Countrynummer. Du kannst sie in völlig verschiedene Art und Weise darstellen. Der kreative Moment wäre der Arrangeur. Bei manchen Märchen bin ich Arrangeur, bei manchen bin ich der Erfinder.
Machen wir das nicht auch andauernd mit der Weihnachtsgeschichte? Ich sage das jetzt mal ein bisschen gewagt, auch eine Legende. Im Lukas-Evangelium gibt es wenige Zeilen darüber. Und was machen wir nicht alles draus? Wenn ich in Köln jetzt mal in den Dom gehe und mir die Krippe anschaue, da ist die Weihnachtsgeschichte dargestellt, aber da ist auch eine Kaffeebud, wo sich ein FC-Fan mit einer kölschen Marktfrau unterhält. Also das machen wir ja auch andauernd mit diesen alten mythischen Geschichten, oder?
Das belegt, wie stark solche Geschichten sind. Es gibt viele, also gerade aus dem Bereich der griechischen Mythologie, dort, wo ich mich ein bisschen auskenne, viele Mythen, die sind versunken. Warum sind die versunken? Weil es schlechte Geschichten waren? Nein. Weil sich eine spezielle Geschichte nicht vergegenwärtigen lässt in unserer Zeit. Man kann sich manche Sachen schwer aneignen. Die Geschichte von der Geburt Jesu ist offensichtlich eine Geschichte, die man sich seit 2000 Jahren auf die verschiedensten Formen immer wieder aneignen konnte. Das heißt, die ist so nah an einem allgemeinmenschlichen gebaut, diese Geschichte, dass ich kein Archivar sein muss. Im Gegenteil, wenn heute da ein Originalarchivar dran ist, dann ist es lächerlich. Nicht lächerlich ist derjenige, der sagt, die spielt heute. Und jetzt sind wir an einem Kern, an einem Punkt. Der Mythos, aber auch das Märchen, auch wenn es heißt, es war einmal. Das Es war einmal ist, wie ich vorhin schon angedeutet habe, nicht ein Verweis auf eine Vergangenheit, sondern der Verweis, was hinter der Wirklichkeit steht, auf den Konjunktiv, der Verweis. Und es heißt eigentlich, es ist jetzt. Der Mythos spielt immer in der Gegenwart. Ich bringe nochmal ein Bild aus dem Museum in Wien, aus dem Kunsthistorischen Museum, wieder beim Bruegel. Da gibt es ein berühmtes Bild, kennt die ganze Welt, die Kreuztragung Christi. Abgesehen davon, dass alle Figuren gekleidet sind, wie die Figuren zur Zeit von Bruegel und nicht zur Zeit von Jesus, abgesehen davon, dass die Landschaft eine niederländische Fantasielandschaft ist und nicht die Landschaft in Palästina, ist ein bemerkenswerter Anachronismus darauf zu sehen. Wenn Sie genau hinschauen, ist rechts oben, hinten sieht man so halb im Dunst eine Stadt. Und in dieser Stadt werden Sie mehrere Kirchen finden. Es hat schon was Lustiges, fast eine Kreuztagung Christi zu zeigen, wo im Hintergrund eine Stadt mit Kirchen ist. Also anachronistischer kann man es nicht vorstellen. Aber man kann nicht sagen, er wusste, dass der Bruegel nicht, das war ja läppisch, natürlich wusste er es, oder wollte der da irgendwas an Spaß machen? Nein, das wollte er auch nicht. Sondern er wollte darauf hinweisen, die Kreuztagung Christi passiert immer. Die ist nicht irgendwann passiert, die passiert jeden Karfreitag, jeden Freitag. Die Katholiken sind der Meinung, der wird nicht gedacht, sondern die passiert. Und auf das bezieht sich der Bruegel. Die mythische, die märchenhafte Sehweise sagt, diese Geschichten, die sind jetzt, die sind immer jetzt und bei dir. Und wenn du eine Krippen siehst, wo drin eine Wurstbude aufgestellt ist, so ist es nicht ein Scherz in Wirklichkeit, sondern es ist nur konsequent.
Aber viele würden sich jetzt dagegen wehren, wenn ich sage, die Weihnachtsgeschichte ist ein Märchen, eine Legende. Da würden viele sofort auf die Palme springen, oder?
Ja, eben, weil sie, glaube ich, eine falsche Vorstellung haben, was ein Märchen ist, die eigentlich eine denunziatorische Vorstellung haben von Märchen. Also Märchen ist Kinderkram, was aber gleichzeitig auch beinhaltet, dass man die Kinder nicht ernst nehmen muss. Also auch die Kinder sind irgendwie zweitrangig. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung, die man überhaupt vom Erzählen hat, weil es gibt überhaupt keine Erzählung. Es gibt keine Erzählung, sei es die Nachrichten im Rundfunk und im Fernsehen, die eine 1:1 Wiedergabe der Realität ist, das geht gar nicht. Sondern es ist immer eine Dramatisierung. Eine Dramatisierung ist immer etwas, ich fasse irgendetwas zusammen und das, was ich erzähle, ist nie genau das, was passiert ist. Das ist ja trivial, das überhaupt zu betonen, dass du ist. Aber auf der anderen Seite sagt man, wenn es um Märchen handelt, sagt man, aha, der Fehler ist darin, es hat nie stattgefunden so. Jede Erzählung hat nie so stattgefunden, die Geschichte nie so stattgefunden, wie es in der Erzählung zusammengefasst wird.
Was bedeutet Ihnen denn, Sie sagten gerade, Sie sind katholisch aufgewachsen, die Weihnachtsgeschichte?
In der Weihnachtsgeschichte kommen so viele Elemente zusammen, auch so viel Widersprüchliches, auch märchenhafte Elemente, dass es sowas wie eine Gesamtgeschichte wird. In der Galaxie unserer abendländischen Kultur ist das wie ein schwarzes Loch in der Mitte, hat eine ungeheure Anziehungskraft. Pendant dazu die Passionsgeschichte, die ist genau das Gleiche, hat auch eine so ungeheure Kraft, diese Geschichte, dass sich um diese Geschichte herum eine religiöse Vorstellung hat kristallisieren können, die schon jetzt 2000 Jahre schon gehalten hat. Also das muss man sich mal vor Augen halten. Der narrative Kern unserer christlichen Religion sind diese beiden Dinge. Das ist die Weihnachtsgeschichte und die Passionsgeschichte. Das ist Weihnachten und Ostern. Das sind wie in einer Ellipse, die beiden Brennpunkte, die eine solche Anziehungskraft und gleichzeitig auch so eine Abstoßung haben, um Bilder aus der Physik zu nennen, dass es denen gelungen ist, ein so riesenhaftes Gebäude wie das Christentum über 2000 Jahre aufrechtzuhalten. Das muss man sich mal vorstellen, das muss man sich vergegenwärtigen. Und das meine ich jetzt wirklich vergegenwärtigen. Diesen beiden Geschichten ist es über 2000 Jahre gelungen, sie in jede dieser 2000 Jahren andauernden Augenblicke in die Gegenwart zu rufen. Da wüsste ich überhaupt gar kein Beispiel dafür, kein anderes. Es gibt auch aus der griechischen Mythologie kein Beispiel dafür. Das ist die größte, vermutlich die größte erzählerische Leistung der Menschheitsgeschichte. Die größte erzählerische Leistung der Menschheitsgeschichte. Aus diesen beiden Brennpunkten ein so großes erzählerisches Gebäude zu erschaffen.
Was macht denn die Anziehungskraft der Weihnachtsgeschichte aus?
Dass aus dem Ärmsten der Armen das Größte werden kann. Diese Hoffnung, in dir ist alles enthalten. Wir essen einen Apfel und spucken den Kern natürlich aus, weil den wollen wir nicht essen. Und wir vergegenwärtigen uns nicht, dass in diesem Kern der ganze Baum enthalten ist. In dieser Geburt, wenn sie stellvertretend ist für die ganze Menschheit, in dieser Geburt wird dir gesagt, der Kleinste der Kleinen auf der Flucht, in einer Scheune, in einem Stall auf die Welt gekommen, den besuchen die Könige der Könige. Und sie besuchen ihn deswegen, um sich vor ihm zu beugen, weil er der König der Könige der Könige ist. Das ist natürlich Hoffnung pur. Also in ein gewaltigeres Bild lässt sich der Begriff Hoffnung nicht kleiden, weil von einem Begriff können wir uns nicht ernähren. Ein Begriff hat keine Kalorien. Das Wort Hoffnung sagt uns gar nichts. Das ist ein schönes Wort wie das Wort Wahrheit. Wenn wir diesen Begriff nicht mit einer Geschichte füllen können, ist er gar nichts. Und zwar überhaupt gar nichts. Aber wenn wir einen Begriff wie Hoffnung in so eine starke Geschichte füllen können, dann ist er alles.
Jetzt nochmal zurück zu Ihrem Märchenbuch. Ihr Märchenbuch lebt auch von den wunderbaren Illustrationen des Kölner Illustrators Nikolaus Heidelbach. Beim heiligen Ägidius zum Beispiel hat er einen so schaurigen Ägidius gezeichnet, dass einem kalt den Rücken runterläuft, wenn man das sieht. Als Autor ist das natürlich auch immer ein Wagnis, sich auf einen Illustrator einzulassen, der die eigenen Geschichten ja mit eigenen Vorstellungen bebildert. Fühlen Sie sich von dem Illustrator Nikolaus Heidelbach in Ihren Märchen verstanden?
Nicht nur verstanden fühle ich mich von ihm. Fast mit jedem Bild hat er mich auf Aspekte der Geschichte aufmerksam gemacht, die mir beim Erzählen gar nicht so aufgefallen sind. Weil er hat die Gabe, die wirklich zu sehen, wie ein guter Naturforscher. Und wir gehen normalerweise an die Dinge heran und sagen so, als erstes mal, bevor wir es richtig anschauen, trennen wir Wesentliches von Unwesentlichen. Weil so viel Zeit haben wir nicht, um alles anzuschauen. Das heißt, von vornherein scheiden wir sehr viele Dinge aus, die wir nicht mal überprüft haben. weil wir meinen, wir wissen eh schon von vornherein, was Wesentliches und Unwesentliches ist. Und für den Nikolaus Heidelbach war jedes Element jeder Geschichte wesentlich. Und er hat manche Aspekte rausgenommen, die mir als Erzähler nicht wesentlich waren, aber plötzlich sehe ich sie unter dem Aspekt seiner Zeichnungen. Und diese Zeichnung gelingt es, dass meine Sicht auf die Märchen verrückt wird und ich sehe aus einem anderen Blickwinkel heraus und entdecke da viel Neues. Ich habe von vornherein großes Vertrauen gehabt, weil ich kannte ihn, also persönlich nicht, aber ich kannte ihn von seinen Bildern her und ich bin kein Control-Freak diesbezüglich. Wenn mich jemand gefragt hat, so, ich setze mich mit dem Zeichner zusammen und du sagst ihm ganz genau, was er zeichnen soll, dann hätte ich das unendlich fad gefunden, weil das wäre eine Verdoppelung. Ich hätte es nochmal versucht zu erzählen, was ich eh schon erzählt habe. Und es wäre nichts Neues, nichts Interessantes, nichts Inspirierendes rausgekommen. So sind die Zeichnungen selber auf eine Art inspirierend, wie ich hoffe, dass die Märchen selber auch sind.
Vielen Dank, Michael Kühlmeier. Witzig, wild, wuchtig, schaurig und schön, das hat Martin Oehlen in der Frankfurter Rundschau über die Märchen von Michael Kühlmeier geschrieben. Damit ist eigentlich fast alles gesagt. Dieses Märchenbuch hat das Zeug, wirklich ein Klassiker zu werden. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag in einer prächtigen Leinenausgabe mit fantastischen Illustrationen von Nikolaus Heidelbach. Die 151 Märchen von Michael Kühlmeier auf über 800 Seiten kosten 58 Euro. Vielen Dank.
Dankeschön.